Lass uns beten. Komm, Heiliger Geist, wirke unter uns. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus spricht, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, er ist unter uns, jetzt, hier. Das große Ziel des Herrn, und das wird sich in Ewigkeit nicht ändern. Er will uns begegnen. Die Gottesbegegnung ist zunächst das große Thema des heutigen Predigttextes aus 2. Mose 19. Aha, jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Das ist der komplette Predigttext. Wir gehen der Reihe nach vor und fangen mit den Versen 1 und 2 mal an. Im 3. Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Dieser Berg war von Anfang an das Ziel oder besser gesagt, das Ziel des Auszugs aus Ägypten war die Begegnung mit Jahwe auf dem Gottesberg. Bei der Berufung des Mose auf eben diesem Berg hatte Gott zu ihm gesagt: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Das steht in 2. Mose 3, Vers 12. Hier wird ein Prinzip deutlich. Gott fordert nicht, ohne zuvor gegeben zu haben. Der Gesetzgebung am Sinai, die hier jetzt noch bevorsteht, geht die Befreiung aus der Sklaverei voraus, die jetzt für das Volk schon Vergangenheit ist. Hier im 19. Kapitel des 2. Mosebuches wird das Volk auf die Begegnung mit Gott vorbereitet. Mit dem Auszug aus Ägypten hat eine Reise begonnen, die Reise ins gelobte Land. Hier im heutigen Predigttext wird deutlich, dass das eigentliche Ziel für das Volk Israel aber nicht geografisch zu verstehen ist. Das eigentliche Ziel ist die Gottesbegegnung am Sinai. Und danach die gelebte Beziehung zu diesem Gott im gelobten Land. Wir können das auch auf unser Leben übertragen. Das Leben ist eine Reise, die irgendwann begonnen hat. Seitdem sind wir unterwegs, unaufhaltsam. Was ist das Ziel meiner Lebensreise? Was stelle ich mir da so vor? Was stellst du dir vor? Wie würde deine Antwort lauten? Gott hat für jeden von uns ein Ziel vorgesehen. Und das ist genau das Gleiche, das er damals für Israel vorgesehen hatte, nämlich die Gottesbegegnung und daraus resultierend die bleibende Gottesbeziehung. Und Gott selbst schafft die Voraussetzungen sowohl für die Begegnung mit ihm als auch für diese bleibende Beziehung, indem er als Befreier agiert. Denn in den Versen 3 und 4 lesen wir weiter. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Hier am Sinai wird das Volk vor dem Bundesschluss noch einmal daran erinnert, dass Gott selbst es war, der sie aus der Sklaverei befreit hat. Und damit diese Freiheit Bestand haben kann, bietet nun Gott dem Volk einen Bund an, in dem Mose das Volk erinnert und das Bundesangebot Gottes überbringt, bereitet er das Volk auf diesen Bund vor und auf die Begegnung mit dem Bundespartner, mit Gott selbst. Ein Bündnis mit einem geheimnisvollen, übermächtigen und furchterregenden Bündnispartner will sorgfältig vorbereitet sein und gut durchdacht. Ein Bündnis hat ja schließlich auch seine Bedingungen. Hier am Sina soll ja so etwas wie ein Bündnisvertrag zwischen Gott und seinem Volk geschlossen werden. Auch wir bereiten uns innerlich und äußerlich auf die Begegnung mit Gott und Christus im Gottesdienst vor, besonders auch dann, wenn wir das Abendmahl feiern. Da erinnern wir uns daran, dass Christus uns am Kreuz befreit hat aus der Sklaverei der Sünde und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass wir zu Gott kommen können als seine Kinder. Nach der Befreiung kommt in unserer Geschichte als nächstes das Bundesangebot Gottes. Eigentum Gottes soll das Volk werden. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Das hebräische Wort, das hier mit Eigentum übersetzt ist, und so übersetzen praktisch alle unsere Übersetzungen, hat eigentlich eine viel speziellere Bedeutung, als das deutsche Wort Eigentum zum Ausdruck bringen kann. Das hebräische Wort bezeichnet das Privateigentum des Königs im Gegensatz zum Staatsvermögen. Der absolute Herrscher kann zwar über das Staatsvermögen auch verfügen, aber sein Privateigentum ist trotzdem noch einmal etwas anderes. Über die Verwendung des Staatsvermögens ist er im Grunde seinem Volk Rechenschaft schuldig. Sein Privateigentum geht niemandem etwas an, außer ihm selbst. Manche übersetzen deshalb hier mit: Ihr sollt mein Eigenstes sein. Es geht dabei nicht darum, die alte Sklaverei nun durch eine neue, andere zu ersetzen, sondern darum, dass der König seine Kinder besonders schützt vor allen Anschlägen auf ihre Freiheit. Vieles will uns gefangen nehmen. Viele Mächte wollen uns versklaven. Das ist heute nicht anders als damals. Der König Jesus, dessen Eigenstes wir sind, will unsere Freiheit. Könige und Priester sollen sie sein. In Vers 6 steigert sich deshalb noch einmal die Bundeszusage Gottes. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Betrachten wir mal diese beiden Worte, Begriffe König und Priester. Der König hat eine herausragende Funktion und Aufgabe. Er ist, laut Friedrich dem Großen, der erste Diener des Staates und damit des Volks. Im Kriegsfall soll der König der Erste im Angriff und der Letzte beim Rückzug sein. Er soll ein gerechter Herrscher sein und als oberster Richter die Armen, im biblischen Sprachgebrauch Witwen und Waisen, vor der Willkür der Reichen und Mächtigen schützen. Wenn im Reich eine Hungersnot ausbricht, dann gibt es auf dem Tisch des Königs nur noch Wasser und Brot. Lange, bevor der Hunger bei den einfachen Menschen ankommt. Ich weiß, das klingt sehr idealisiert. Kein real existierender König in dieser Welt trifft das so zu. Aber das ist die Vorstellung Gottes von einem König. Sehnen wir uns nicht nach solchen Herrschern? Gott als König des Volkes Israel und jeder einzelne Israelit als Vizekönig. Dieses Modell stellt Gott hier Mose vor als Inhalt des abzuschließenden Bundes. Das ist zu sehen vor dem Hintergrund des Schöpfungsberichts. Der Mensch ist geschaffen zum Ebenbild Gottes, das heißt als sein Stellvertreter. So wie Josef vom Pharao zum Vizekönig eingesetzt wurde, hat Gott, der König im Himmel, den Menschen zu seinem Vizekönig bestimmt, der die Erde im Auftrag Gottes bewahren und bepflanzen soll. In Analogie zu dieser Bestimmung aus dem Schöpfungsbericht wird hier in unserem Text die Verheißung Gottes für Abraham und seine Nachkommen präzisiert. In dir sollen gesegnet sein alle Völker, hat Gott zu Abraham gesagt. Die Nachkommen Abrahams sollen im Auftrag Gottes für die Völker die Funktion von Königen und Priestern wahrnehmen, um so den Segen Gottes zu den Völkern zu bringen. Viel später verlangt das Volk von Samuel, in 1. Samuel 8 kann man das nachlesen, ihnen einen König zu geben, wie die anderen Völker einen haben. Davon ist der Prophet Samuel gar nicht begeistert. Das bedeutet nämlich nicht weniger, als dass das Volk den am Sinai geschlossenen Bund aufkündigt. Wir wollen nicht Könige und Priester für die Völker sein, sagen sie da, sondern wir wollen ein Volk sein, wie alle anderen Völker auch. Gott muss dann also noch einmal neu ansetzen, um zu seinem Ziel zu kommen. Ich übergehe hier jetzt schon aus Zeitgründen den Bund, den Gott dann mit David geschlossen hat, und komme gleich zu dem, was wir dann bei den Propheten finden. In Zacharia 9, Vers 9 kündigt Zacharia den Einzug Jesu in Jerusalem so an: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und in Daniel 7 beschreibt der Prophet in Vers 9, wie Gott selbst, der Uralte, wie es bei Daniel heißt, das Weltgericht eröffnet, und in den Versen 13 und 14 heißt es: Da kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm, das heißt der Menschensohn, wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Hier setzt Gott den Menschensohn als den Weltenrichter und als König ein, dessen Reich kein Ende hat. Jesus, der Menschensohn, wie er sich selbst ja immer wieder bezeichnet hat, ist der König im Himmel und wird es nach seiner Wiederkunft auch auf der Erde sein. Jesus, der Judenkönig. Das war die Aufschrift am Kreuz Jesu, die Pilatus dort hat anbringen lassen. Ihr erinnert euch, diese vier Buchstaben, I-N-R-I, Jesus Nazarenus Rex Judae, Jesus, der König, der Juden. Schauen wir uns jetzt diesen zweiten Begriff an, um den es heute geht, Priester. Der Priester ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das Volk Israel bekommt dann in der Gesetzgebung, die dann da am Sinai noch erfolgen wird, mit dem Hohepriester ein Vorbild. Nur der Hohepriester darf im Tempel hinter den Vorhang gehen, der das Allerheiligste vom Heiligen trennt. Das heißt, nur er darf in die Gegenwart Gottes treten und selbst er nur einmal im Jahr. Ansonsten ist es die Aufgabe der Priester, die Opfer der Menschen Gott darzubringen. Sie nehmen also so eine Mittlerstellung ein zwischen den Menschen und Gott. Im Hebräerbrief wird uns Jesus als unser großer Hohepriester vorgestellt, so wie Mose der Fürsprecher für Israel ist bei Gott, so ist Jesus unser Fürsprecher beim Vater, jedenfalls dem ersten Johannesbrief zufolge. In Offenbarung 1, in den Versen 5 und 6 heißt es, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So wie im zweiten Mosebuch Gott allen Israeliten zusagt, Könige und Priester für die Völker zu werden, genauso beschreibt der Seher Johannes die Aufgabe der an Jesus Gläubigen in dieser Welt. Wie geht es nun weiter da am Sinai? In den Versen 7 bis 9. Im zweiten Mosebuch lesen wir, Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen, in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks. Das Volk sagt ja, obwohl es die Bedingungen des Bundes noch gar nicht kennt. Die kommen nämlich erst später. Das ist bemerkenswert. Der Autor des Berichts bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass das ganze Volk einmütig eine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, sich auf den von Gott angebotenen Bund einzulassen. Wie gesagt, obwohl sie die Bedingungen noch gar nicht kennen. Dieses Ja, obwohl die Vertragsbedingungen im Einzelnen noch nicht bekannt waren, hat Folgen. Dies ist die größte Stunde in der Geschichte Israels, ja der ganzen Welt. Dieses Jahr Israels bedeutet eine Schicksalswende für die ganze Welt, weil Israel mit diesem Jahr auf seine Eigenexistenz gegenüber den Völkern verzichtet. Hier beginnt Jahwe mit Israel eine ganz neue Geschichte, bei der die Völker mit im Blick bleiben. Sie, die Völker, haben Anteil an dem ihnen noch verborgenen Neubeginn. Die anderen Völker wissen ja nichts davon, was da am Sinai passiert. Was hat das mit uns zu tun? Im ersten Petrusbrief schreibt der Apostel Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur geistlichen Priesterschaft. Zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das steht in Vers 5 und dann in Versen 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus bezieht die Erlösung durch Christus hier ausdrücklich auf den Bundesschluss Jahwes mit Israel am Sinai. In Christus, sagt er, gilt die Verheißung des Bundes weiterhin Israel zuerst. Sie ist aber in Christus ausgeweitet auf die an Christus Gläubigen aus den Nationen, also auf uns. Die Zusagen Gottes an Israel, die im 2. Mosebuch überliefert sind, kommen durch Jesus zu ihrem Ziel, und zwar für alle Völker. Zuerst die Juden und dann auch uns. Das hat Konsequenzen. Jesus sagt uns in Matthäus 10, Vers 22, unmissverständlich, und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. Das gilt nicht nur für die Jünger Jesu damals, sondern durch die ganze Geschichte seitdem hindurch, immer wieder bis in die Gegenwart hinein. Das zeigt sich auch heute an vielen Stellen in dieser Welt. Am Gebetsbogen hängt der von Open Doors herausgegebene Verfolgungsindex aus, eine Weltkarte, auf der man sehen kann, in welchen Ländern Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Die Feindschaft gegen Israel und die Feindschaft gegen die Nachfolger Jesu sind in Wahrheit Feindschaft gegenüber Gott. Gott aber hält an seinem Ziel fest, damals wie heute oder umgekehrt, heute wie damals. Die Begegnung mit ihm und daraus resultierend die gelebte Beziehung zu ihm. Er will uns begegnen und er will in Beziehung mit uns leben. Das ist die große Sehnsucht Gottes. Die Untreue Israels und auch unsere Untreue bringen ihn von diesem Ziel nicht ab. Du bist ein Königskind, denn dein König kommt zu dir. In Jesu Namen. Amen.